Ich habe ein YouTube-Video zum Pyramidenbau gesehen. Wie schneidest du deine Fußnägel? Hast du einen Lieblingskürbis? Denk mal an eine Zahl
Hokkaido.
von 1 bis 100.
8.
37. Menschen sind abends 2 cm kleiner als morgens.
Wusste ich.
Welche Beere magst du am wenigsten? Ich die Banane. Nenne mir ein von 10 Urlaubsland. Nordkorea. Flusspferde furzen durch den Mund. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast zur ersten Fußball-Bundesliga. Viel Spaß beim Hören. Powered by Winamax. Das ist Spieltagssieger-Besieger in der Länderspielpause und ihr habt eventuell am Intro gemerkt, dass alles andere irgendwie wichtig war an meinem Wochenende. Nur Kickbase nicht gefühlt, Bench. Ging es dir auch so? Hallo.
Digga, ich bin maximal perplex gerade. Und ich habe eben irgendeine Antwort gegeben, wo ich dann drüber nachdenken wollte, weil sie, glaube ich, falsch war. Aber
Doch Hokkaido-Kürbis.
Ja, Hokkaido, aber ich habe noch irgendwas anderes. Ah, Menschen sind abends 2 Zentimeter kleiner als morgens, hast du gesagt. Ist es nicht
Ja.
andersrum? Ich dachte immer, dass es so ein Ding ist von, wenn du an dem Tag, wenn dann alles gestretched ist und so, man hat doch auch dieses, wenn du dich jetzt im Stehen einfach krass streckst, ein paar Sekunden lang, dann kannst du danach deinen Arm näher an eine Türkante. Also, es gibt diesen Test, du stellst dich hin und greifst sozusagen so, machst den Arm breit zur Seite, macht mal alle nach jetzt, außer im Auto, dass du
Ja.
nicht ganz die Wand berührst. Und dann gab es irgendwie sowas mit, du kratzt dir den Ellenbogen und streckst den Arm oder so. Mach's dann nochmal und dann reicht's. Und deswegen dachte ich, eigentlich musst du doch abends wahrscheinlich größer sein als morgens, weil dann du gestretcht, du belastet, du irgendwie alles ein bisschen mehr in die Länge gezogen hast als morgens, oder?
Also Bench, durch meine Ausbildung, die vor Kickbase stattgefunden hat, als Sport- und Fitnesskaufmann, wo ich auch Anatomie des Menschen gelernt habe, weiß ich, dass die Wirbelsäule zwischen den Wirbelbandscheiben hat. Diese Bandscheiben sind primär mit Flüssigkeit, ich don't know, was da genau für Flüssigkeit drin ist, aber die Bandscheiben werden über den Tag über, durch das wir stehen und Druck von oben auf die Wirbelsäule kommt, gestaucht und dadurch ist der Körper tatsächlich bis zu 2 Zentimeter kleiner und in der Nacht durch das Liegen im Best Case, also wenn man sitzen schläft, wahrscheinlich problematisch, aber wenn man liegen schläft, dann entspannen sich diese Bandscheiben wieder und dadurch ist man dann 2 Zentimeter wieder größer in seiner,
Das
weiß
ist
nicht,
eine
was seine Normalgröße ist.
deutlich logischere Erklärung als mein Ellenbogenkratztest auf jeden Fall.
Ja, kein Ding. Aber ich habe das war mir relativ verrückt, weil ich dachte gestern Abend, ey, über was erzählen wir denn im Podcast? Und da habe ich gedacht, ey, okay, sonst gucke ich ja immer relativ viel Fußball am Wochenende. Was habe ich denn dieses Wochenende so erlebt? Und das ist genau das, was ich erlebt habe.
Ja,
Das war mein
krass.
Alternativprogramm von, ich habe ein Video geschaut, wie ich Pyramiden geguckt habe, wie Pyramiden gebaut wurden früher, bis hin zu, ich habe gelernt, dass Nilpferde wohl durch den Mund furzen.
Ja, das finde ich krass. Aber Pyramiden, du hast dir angeguckt, wie sie gebaut werden, oder du hast dir so ein Pyramiden-Verschwörungsvideo angeguckt?
Nee, wie die Bauart der Pyramiden mit diesem Rollsystem, wie die Steine quasi
Ja,
transportiert
ist
wurden.
krass.
Das war einfach, weil ich gedacht habe, ey, was macht man mit der Zeit? Und ich habe es vielleicht nicht so sinnvoll genutzt wie du, Bench. Was hast du denn in der Länderspielpause gemacht?
Ich war mit meiner Freundin ein paar Tage in Paris in der freien Zeit. Ich hatte nämlich auch noch Urlaub, weil ich mir dachte, wo legt man den besser hin als in so eine Länderspielpause?
Vorbildlich, Bench,
So, und
vorbildlich.
deswegen, waren wir ein paar Tage unterwegs, hatten eine gute Zeit, hab ein paar Tage zu Hause einfach genossen, war am Wochenende auf einem Geburtstag, stand mal endlich wieder ein bisschen auf dem Fußballplatz am Wochenende. Also recht erfolgreiche Woche alles in allem gehabt. Bezüglich Kickbase muss ich aber sagen, haben mich die letzten 2, 3 Tage heftig abgefuckt, weil ich kam irgendwie nicht an Spieler, die ich haben wollte die letzte Woche. Ich konnte irgendwie nicht so richtig meinen Kader umbauen, weil ihr kennt das sicherlich so, der Kader ist mehr oder weniger voll. Ihr könnt jetzt nichts opfern, ohne was Neues zu holen, weil sonst irgendwie der Markt danach auch zu rar oder zu schmal ist. Und deswegen, es war irgendwie sehr, sehr unbefriedigend. Und dazu kam dann, dass in den letzten 1, 2 Tagen so Romano Schmid auf einmal 400.000 von 0 auf 100 gesunken ist, dass auf einmal ein Pavlovic, weil er die ganze Zeit als angeschlagen gefleckt ist, 1 Million in 2 Tagen verliert. Und es ist jetzt, glaube ich, so langsam die Zeit, wo das Budget mehr oder weniger egal wird. Deswegen ist es halb so wild. Aber es hat mich schon getriggert, dass ich dann nicht jeden Tag irgendwie eine Mio oder zwei an Kapital aufgebaut habe, sondern eher noch was verloren habe über zwei, drei Spieler.
Ey, Zeiten haben sich geändert. Und ich habe für vorhin, wir sprechen auch noch über die Spiele natürlich des 28. Spieltags, des kommenden. Aber ich habe schon einen Fact, den ich direkt mal raushauen will, weil du gesagt hast, Leute machen heftig Minus. Allein mit Kwanza und Garcia hättest du über 10 Millionen Minus gemacht in der letzten Woche. Das zeigt allein, wie krass der Markt und wie krass die Länderspielpause hat auch so eine Sperre bestraft. Und ich bin wirklich, also manche haben ihn halt wahrscheinlich durchgezogen, gerade in Ligen, wo es, also Kwanza weiß ich nicht, aber Garcia hast du ja hoffentlich durchgezogen. Jo. Aber das siehst du mal, wie der Unterschied wahrscheinlich ist zwischen Ligen, die zurückgesetzt haben, wo vielleicht dann Garcia sogar an den Markt gegangen ist, weiß ich nicht, wie die Teams aussehen. Und in Ligen, die durchzocken, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand Garcia an den Markt abgegeben hat.
Ja, safe. Aber auch gutes Stichwort nochmal mit zurücksetzen, nicht zurücksetzen, weil diesen Content, den wir auch teilweise letzte Woche ja schon hatten, wo wir nochmal drüber gesprochen haben, Reset, Soft Reset innerhalb der Saison und so weiter und so fort. Wenn ihr drüber nachdenkt oder bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht habt, dann solltet ihr es zumindest mal kurz tun, weil jetzt ist echt nochmal ein geiler Zeitpunkt zu sagen, letzte sieben Spiele sind es ja jetzt, glaube ich, ne, warte mal, 38, 39, 30, ja genau, letzte sieben Spiele, das ist nochmal im Prinzip eine halbe Halbserie, wo man einfach nochmal wirklich ein bisschen was sich zurecht basteln, aber auch in einem Liga-Format gut spielen kann, ohne dass es zu kurz ist und trotzdem nochmal die Gelegenheit hat, jetzt halt aus der Länderspielpause kommt, sich sein Team zu basteln. Wenn, dann glaube ich, klassische Seasonal-Ligen sollte man schon heute oder morgen gründen, damit man noch ein paar Tage Luft hat, aber falls bei euch schon wieder die Ligen gegessen sind, Janni schüttelt den Kopf, nicht machen oder was? Ja,
ich habe eine viel bessere Idee, Bench. Ich habe wirklich eine viel bessere Idee. Also, die haben noch Arena-Modus. Also, es ist wirklich. Arena. Das klingt jetzt sehr gescriptet, aber es ist ja wirklich. Wir sind gerade einfach so drauf gekommen, weil letzte Woche habe ich ja wirklich auch auf Instagram so ein Reel produziert.
Genau.
Schaut es euch gerne nochmal an, wo ich so die Side-Effects von Arena. Ich habe lange mit meiner Uni-Jungs-Gruppe von damals, haben wir Kickbase gezockt, ich glaube 5, 6 Jahre lang. Haben letzten Sommer jetzt aufgehört, haben jetzt im Winter wieder Arena angefangen zu zocken, so weil halt Leute, die zwei haben Kinder inzwischen, so die haben seriöse Jobs, im Gegensatz zu mir, so die können sich nicht so viel in Kickbase schaffen und da ist Arena auf jeden Fall was und ich glaube, wenn Ligen da draußen gerade checken, so ey, da, ich bin der Einzige, der noch zockt, warum nicht mal nochmal Arena starten und irgendwie einen Zehner im Pott werfen?
Noch besser. Ja, safe. Ist mir nur eben eingefallen, dass wir da vielleicht nochmal kurz drüber schnacken, aber ansonsten, ich habe, um zu deiner Frage zurückzukommen und den Bogen zu spannen, die Länderspielpause privat ganz gut genutzt, Kickbase-related nicht ganz so gut nutzen können, wie ich es gerne getan hätte. Wie lief es bei dir?
Ey, aber vorbildlich. Ich will gerade noch darauf reagieren, weil das ist ja echt was, glaube ich, ein ganz geiles Tool ist für alle Kickbase-Manager da draußen, die eventuell eine Freundin haben, die nicht Kickbase-affin ist, dass man die Länderspielpause für sowas nutzt. Dass du halt über sagst, ey, lass doch Samstag 15:30 Uhr, wollen wir essen gehen? Wollen wir Samstag 15:30 Uhr was essen gehen? Wollen wir eine Kirche von innen besichtigen?
Ja, ey, das ist die Zeit. Ich habe noch Fun Fact, ich habe im Urlaub in Paris fast zufällig den Kickbase-Guide getroffen. Der ist zeitgleich in Paris gewesen und wir haben dann sogar an dem einen Tag geschrieben und da, also wir haben uns dann, sind uns nicht mehr über den Weg gelaufen, die sind irgendwie an dem Tag hin, wo wir dann weg sind. Aber was ich geil fand, war so, er hat wie selbstverständlich gesagt, weil ich irgendwie eine Story von ihm gesehen hatte und wir dann kurz hin und her geschrieben hatten und ich so meinte, seid ihr jetzt so gerade hier oder was mäßig? Und dann meinte er so, ja klar, Länderspielpause, immer Kurztrip. So, das ist einfach gesetzte Regel bei denen. Länderspielpause, hat der Mann halt mal Zeit, macht nicht seinen eigenen Stuff und da ist dann halt mal Beziehungsretterzeit.
Ja,
ganz selbstverständlich.
Ja, man muss auch den Ausgleich finden. Und für alle, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich dieser Titel der Episode, 132 Vorteile, die wir heute hier raushauen wollen. Wir hauen nicht 132 Vorteile für euch raus. Spoiler Alert, alle schalten ab. Es geht um nächsten Samstag und das ist eigentlich auch das Hauptthema. Wir schauen jetzt natürlich auf den Rest der Saison, ob ihr Arena zockt, ob ihr neu starten wollt, wen ihr aufstellen müsst oder jetzt nochmal vielleicht ein paar Leute ranholt. Denn wir schauen heute nicht nur auf Spieltag 28, wo es diese 132 Vorteile gibt. Wer rechnen kann, 12 Teams einsehbar mal 11. 132. Ich habe gerade mal nachgerechnet, ob es stimmt.
Ja,
stimmt
auch,
wirklich.
Ja,
es passt. Deswegen, ey, 12 Teams einsehbar. Ich muss auch hier nochmal Props an Julia geben, die letzte Woche dich vertreten hat, die Bench. Das hat sie sehr gut gemacht. Und mich entschuldigen, denn ich war fest der Meinung, es sind 10 Teams, die nur einsehbar sind. Julia war der Meinung, es sind 12 Teams einsehbar. Danke auch an euch, die in den Kommentaren ganz klar gesagt haben, Jan hat Scheiße gesagt, Julia hatte recht. Hier nochmal, 12 Teams sind es, 132 Startelf Garantien werden ausgesprochen, Samstag 14:30 Uhr. Was immer du machst, Samstag 14:30 Uhr, So, du musst dir 5 bis 10 Minuten freischaufeln in deinem Privatleben.
Ey, die härteste Situation ist jetzt, also eigentlich sehr geil, aber jetzt Samstag in einem der Stadien zu sein, wo du netztechnisch wirklich komplett tot bist und halt einfach Stehblock, so, ja, du zeigst gerade auf dich, aber bist du in einem Bundesliga-Stadion oder redest du jetzt über zweite Liga Lautern?
Nee, Lautern, zweite Liga, 13 Uhr, also ja, da habe ich wahrscheinlich noch eine Viertelstunde, wenn ich dann vom Betze runter bin, aber so in der Westkurve hast du auch keine Chance, also gar keine, null Alter. Chance.
Ja, also es wird herausfordernd für den einen oder anderen. Aber ja, es ist an sich natürlich eine maximale Luxussituation, auf die man schon hart managen sollte und muss einfach diese Woche. Also auch die Fragezeichen fürs Wochenende, die aber gut punkten könnten, da seid ihr hoffentlich in der Länderspielpause schon drauf gegangen. Wir werden auch gleich nochmal auf den Spieltag eingehen, die einzelnen Paarungen, wer da vielleicht einen Shout wert wäre am Wochenende. Davor haben wir aber noch kurz ein, zwei Themen, Janni. So, erste Sache, viele von euch haben es mitbekommen, einige aber auch noch nicht, und deswegen dachte ich, ey, wir sprechen hier noch mal kurz drüber. Im letzten Update sind nämlich ein, zwei Sachen gekommen, die heftig appreciated wurden für euch, von euch. Und zwar könnt ihr jetzt in den einzelnen Spielerprofilen über die Performance-Balken, also wenn ihr auf Spieltag 13 von Patrick Schick geht, da die X-Punkte, die er gemacht hat, keine Ahnung, seht, drauf geht, dann könnt ihr im Nachhinein euch die einzelnen Matchdays nochmal anschauen. Ist natürlich für die, die ein bisschen heavier scouten wollen, die sich jetzt nach dem Spieltag nochmal anschauen wollen, Alter, wie hat denn jetzt XY Rohpunkte 130 bei einer Niederlage gemacht, könnt ihr jetzt alles übers Spielerprofil tun. Und dazu gekommen ist auch, und das nimmt mir viel, viel Stress als Frührentner, der jeden Tag gerne um 9:30 die Augen schließt und schläft. Ihr habt jetzt klare Sichtbarkeiten von Ablaufzeiten auf dem Transfermarkt. Da wird euch jetzt angezeigt, der Spieler läuft in 3 Stunden 15 ab, in 2 Stunden 41, in 43 Minuten. Müsst also nicht mehr irgendwie aufs Marktwert-Update gambeln oder solche Geschichten. Müsst nicht irgendwie bei noch einer Stunde Restzeit gambeln, wie viel es jetzt wirklich tatsächlich am Ende des Tages sind. Also ein, zwei Dinge, die das Managen vereinfachen, sind in der App neu. Könnt ihr euch gerne bei Zeit einfach mal anschauen, gerade was diese Live-Matchdays angeht. Und es wird auch die Tage jetzt ein weiteres Update kommen, wo auch nochmal Dinge sind, wie das von eurer Konkurrenz sichtbar sein wird, wie viele Spieler am Spieltag noch ausstehen, ob der Mann, die Frau euch noch packen kann oder auch nicht, ob es für euch noch in Reichweite ist, den Spieltag zu holen oder nicht. Und auch die Team-Value-Graphen, wo ihr sozusagen seht, wenn ich jetzt in einer Liga mit Janni zocke und auf sein Manager-Profil gehe, kann ich mir anschauen, wie sich sein Manager-Marktwert über die Saison entwickelt hat. Alles kleine Spielereien, alles aber, glaube ich, für die Leute, die jeden Montag hier den Podcast eine Stunde, anderthalb hören, sicherlich nette Spielereien sind, wo man gerne mal reinschaut. Wollten wir noch kurz einmal mit reingenommen haben.
Ich finde es sehr cool. Es ist wirklich eine kleine Spielerei, aber macht halt wirklich auch Rückblicke so viel geil. Ich habe gerade mal, wenn du gesagt hast, Patrick Schick, 13. Spieltag, war 2-0 Niederlage gegen Augsburg, 8 Punkte gemacht, einige Großchancen vergeben. Und da kommt meine Empfehlung nochmal ins Spiel. Letzte Woche waren wir nicht in Augsburg. Und dieses Spiel war das Spiel, und ich ziele hier auf den Podcast, den wir aufgenommen haben, mit Kevin Schotterbeck, den ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen will. Schotterbeck hat erzählt, vor diesem Spiel, Freitag, wusste er nicht, dass er Kapitän ist am Wochenende. Baum hat ihm gesagt, jo, ich brauche jemanden, der auf dem Platz steht und Kapitän ist. Freitags, einen Tag vorm Spiel, Schlotti, ey, pass auf, du bist Kapitän jetzt. Nächsten Tag, Schlotti Kapitän, 2-0 Heimsieg gegen Leverkusen, Schlotti 42 Punkte mit Vorlage, jemals beste Performance, nur ein kleiner Sidehack.
Ey, sieht jetzt schon wieder sehr geskriptet aus, ne? Wie eben.
Ja, Mensch, wir haben das.
Patrick Schick, 13. Spieltag.
Alter, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und weißt du was noch? Es wird nur gescripteter. Denn kommen wir zum Maschinenraum. Und im Maschinenraum haben wir heute kein Intro, kein Jingle. Nein, wir haben einen Partner mit drin. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier Kickers-Podcast machen können und Leute, wir sind ein Unternehmen, dafür zahlen, dass wir ein bisschen Werbung für sie machen dürfen. Deswegen danke an notebooksbilliger.de. Und das Gute ist, die haben eine richtig geile Aktion noch laufen. Wir haben vor 2 Wochen schon mal drüber geredet. Ich hoffe, ihr habt mal vorbeigeschaut. Schaut auf jeden Fall bis morgen, dem 31.03. bei notebooksbilliger.de, Link in den Shownotes vorbei, denn die Black Weeks laufen. Und da sind heftige Deals am Start. Und Mensch, ich weiß ja, ich kenne deinen Schreibtisch. Wie viele Monitore stehen vor dir?
Ey, also tatsächlich 2 plus Laptop. Sehr luxuriöses Setup für den kleinen Mann wie mich.
Aber ich sag dir auch, 2 plus Laptop, da ist schon viel Platz. Wo guckst du hin? Du musst ja hoch, sind die alle auf einer Höhe? Wie hast du das hinbekommen?
Ja, alle nebeneinander, aber also im Podcast ist schon manchmal tricky, wenn ich Dinge auf einem Monitor, der sehr seitlich steht, lese und hinterher du dich dazu entscheidest, daraus einen Reel zu snippen, dann
so sieht es ganz schön aus,
bescheiden aus.
So sieht es nämlich aus. Vielleicht solltest du auch mal auf notebooksbilliger.de schauen, denn bis zum 31.03. gibt es 65% unter anderem auch auf Monitore. Und ich habe mal so ein bisschen rumgescrollt auf der Seite. Von LG gibt es für 269,90 Euro einen Monitor. Der ist der ganze Schreibtisch mit abgedeckt. Da kannst du 3, 4, wahrscheinlich sogar 5 Monitore im Müll klatschen, den hinstellen und hast die Overview. Nur eine kleine Produktionsempfehlung, eine kleine Produktempfehlung. Schaut vorbei in den Shownotes. Bis zu 65% Rabatt noch bis morgen. Es lohnt sich, Leute. Also nicht nur auf Monitore, sondern auch auf Notebooks, Smartphones, PCs, Gaming-Artikel. Ab geht's. Ab geht's auch in Spieltag 28, Bench. Wie viel Kaderplätze sind bei dir denn wahrscheinlich am Samstag 14:30 leer? Gehst du auf 11 Spieler? Werden da alle verkauft? Hast du viele Gambler drin, die du nur hast, weil 132 Spieler einsehbar sind?
Ich habe auf jeden Fall versucht, viel auf den Samstag zu managen. Wie gesagt, es hat nur bedingt funktioniert. Aber so ein paar Geschichten wie, es ist eine extrem geringe Chance, aber ich habe zum Beispiel in meiner privaten Liga Ito und Kim. So, weil ich meine, Tar Länderspiele, Upa jetzt früher wiedergekommen, Upa aber auch 4 Gelbe, so irgendwann demnächst könnt ihr mal rotieren, danach die Woche direkt Champions League. Also es gibt schon viel Angriffsfläche bei einzelnen Teams, um so ein bisschen mal die eine oder andere Überraschung vielleicht abzugrasen. Also ich versuche maximal auf den Samstag zu managen, ich krieg's nicht so ganz hin. Ich hoffe, bei dir und euch läuft's ein bisschen besser.
Ey, geht auch. Also ich hab's auch versucht, aber ich glaube halt, leider haben das viele auf dem Schirm gehabt. Ich hab, also Tillmann Calbreath, gamble ich drauf. Also Tillmann, ja, glaube ich, eigentlich schon an Start. Etwa Calbreath, I don't know. Kramaric habe ich gehalten, obwohl er jetzt angefangen hat zu sinken, auch stark zu sinken, hat 600k fast verloren. Alter, fuck, ey. Krank. Aber ich zieh's durch. Wenn der daheim gegen Mainz startet, werde ich drauf gamblen. Und ich habe mir Musiala eingepackt. Ich glaube nicht, dass der spielen wird am Wochenende, aber ich hoffe halt einfach auf Kader. Und dann ziehe ich ihn, glaube ich, durch. Wenn er nicht im Kader ist, weiß ich nicht, ob es das wert ist.
Ja, würde ich mir auch gut überlegen dann, weil ich meine jetzt, wir haben eben kurz drüber gesprochen, jetzt ist so langsam der Zeitpunkt, wo Kohle egal ist. Deswegen, wenn du es dir leisten kannst, dann machst du es vielleicht für ein paar Spiele noch. Aber ich, also 7 Spiele zu gehen, wenn er jetzt nur im Kader ist, nicht viel Spielzeit sieht, dann willst du ihn wahrscheinlich auch eher so als X-Faktor mal in der Champions League reinwerfen können demnächst. Wird vielleicht eher noch mal ein bisschen in der Liga geschont. Also sehr, sehr kompliziert alles, aber ey, wenigstens haben wir den Luxus, 12 und nicht 10 Teams, Janni, uns am Samstag anschauen zu können. Und die ersten 2 sind Hamburg und der FCA.
Da habe ich was rausgesucht, weil ich habe mir gedacht, ey, auf wen gehst du dann? Auf wen willst du eher Hamburger einpacken oder eher Augsburger? Ich habe die Lösung für euch. Ich habe gesehen, Hamburg, Heim-Auswärtstabelle habe ich einfach mal gecheckt. Hamburg, daheim, gesichertes Mittelfeld. Starke Heimpartien, großen Gegner, schon eklige Spiele bereitet, primär geile Flutlichtabende gehabt. Okay, ist 15:30, so be it. Auswärts, der HSV, Abstiegsplatz. Und würdest du, wenn der HSV auswärts in Augsburg spielen würde, würdest du da nur annähernd daran denken, Hamburger aufzustellen?
Nee.
Und jetzt, check mal, weil das habe ich nicht auf dem Schirm. Auswärts ist Augsburg genauso stark wie der HSV auswärts. Die haben also genauso viele Punkte, genauso schwach oder genauso stark wie der HSV auswärts. Ich habe null auf dem Schirm gehabt, dass Augsburg so auswärts schwach ist.
Ja, ich auch nicht, ehrlicherweise. Aber also muss ja für uns bedeuten, dass man da vielleicht auch das Matchup zugunsten der Rautenträger am Wochenende nutzt, wa?
100%. Da sind echt ein paar preiswerte Jungs dabei. Also ich sehe da Hamburg auf jeden Fall als Favoriten. Bei Augsburg ist halt nur die Thematik die IVs. Also du hast halt dadurch, dass du 5 Spieler oder 4 Spieler, ich glaube, Jauve Leo ist noch nicht ready genug fürs Wochenende, aber Banks, Cesiger, Chavez, da werden 2 aus 3 spielen, Schotterbeck sehe ich als gesetzt. Mhm. Aber das wären die einzigen Positionen, wo ich gamen drauf würde. Und beim HSV kannst du eigentlich echt hier preiswerte Leute anpacken. Also Dompe ist auch undervalued eigentlich. Ein Capaldo sollte eventuell zurückkommen. Mikkel Brossis, Vorlage nach Vorlage gefühlt gerade, Form hoch. Gibt schon ein paar Schnapper.
Ja, ist krass. Und Remberg fehlt, deswegen Vieira auch gegebenenfalls im Zentrum mal wieder. Also auch da Explosionspotenzial auf jeden Fall. So einen Omari, du hast jetzt gerade Capaldo genannt, wenn es halt noch einen Omari wird, dann der auch sehr preisgünstig. Also ja, finde ich einen guten Call. Und ich glaube, das ist direkt mal so ein bisschen so ein Under-the-Radar-Pick mit einsehbarer Hamburg-Startelf, die Dompes und Co. da vielleicht mal abzwacken zu können. Finde ich sehr gut.
Ja, ey, das nächste Duell finde ich nicht so eindeutig zu predikten. Hoffenheim gegen Mainz. Hoffenheim ist eigentlich scheißegal, ob sie daheim oder auswärts spielen. Die holen daheim genauso viele Punkte wie auswärts. Und Mainz seit 7 Spielen ungeschlagen. Die haben 4-0 gegen Dortmund verloren, erinnert sich wahrscheinlich noch. Und seitdem unentschieden, 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 unentschieden. Sieg, Sieg, Sieg. Mit natürlich auch der Conference League mit drin. Also die sind enorm stark. Und Hoffenheim nach dieser Klatsche in Leipzig, ich habe echt ein bisschen Respekt vor der Partie. Könnte für mich so ein kleiner Punktekrepierer sein.
Ja, könnte. Ich muss sagen, ich bin ja auch immer den Mainzern sehr wohlgesonnen und finde das halt einfach so die Spielanlage von sich sehr ordentlich, an sich sehr ordentlich ist bei denen. Denn Paul Nebel dreht jetzt brutal auf wieder zuletzt. Einen Sano finde ich überragend die letzten 2-3 Wochen. Hatte ihn so ein bisschen mehr im Blick, weil ich auch selber Besitzer war, aber der hat sehr, sehr gute Spiele gemacht. Trotzdem habe ich schon das Gefühl, ja, du hast jetzt eine Reise da von Leipzig bekommen, aber Hoffenheim, wir haben so oft die letzten Wochen drüber gesprochen, wie stabil die auch in Spielen war, wenn es mal ungemütlich wurde, wenn du mal in Rückstand gegangen bist, wenn du mal irgendwie nicht so richtig auf 100% gewesen bist scheinbar. Und trotzdem stimmten die Rohpunkte in der überwältigenden Mehrheit. Deswegen würde ich hier schon dafür plädieren, Heimspiel Hoffenheim zu versuchen mitzunehmen. Und auch Hoffenheim ist ja ein Team, wo wir immer mal wieder diese Innenverteidiger-Linksverteidiger-Thematik, diese Zentrums- und Flügel-Thematik zuletzt, wo die uns so ein bisschen haben Abstand nehmen lassen von den Lamperlis, von den Bernardos, von den Ranaschs und Co. Die sind natürlich alle dementsprechend jetzt auch auf einem Preislevel, wo du sagst, ja okay, wenn die starten, dann sind die Kohle alle mal wert. Deswegen finde ich gar nicht so uninteressant, da vielleicht den einen oder anderen zu nutzen. Da hatte ich auch so als dieser Beispiele, was in der Länderspielpause ein bisschen unangenehm war, Ranatsch eingepackt, als der einfach even war vom Marktwert her, sich nicht großartig bewegt hat, gedacht so, ja okay, 50-50, wenn er spielt für 10, 11 Millionen, No-Brainer. Jetzt sinkt er halt auf einmal irgendwie 500.000 am Tag oder so, also muss ich mir heute nochmal überlegen.
Aber halt fest, Digga.
Ja, solche Kandidaten finde ich schon echt interessant zu Hause für Hoffenheim.
Ja. Ja, sehe ich, klar. Also Ranac, auch ein Prass, eventuell auch ein preiswerter Starter. Ich bin sehr gespannt. Ich sag dir ehrlich, mich würde es überraschen. Ich habe ja auch mit Julia, war das, glaube ich, der Kommentar Leipzig gegen Hoffenheim. Mich würde es überraschen, wenn Ranac da noch in der Startelf zu finden sein wird, Samstag 15:30. Ich fand Haidari nach Einwechslung sehr viel stabiler. Ich glaube, primär ist das Problem bei Hoffenheim halt diese Afdullah-Verletzung. Das haben die nicht kompensiert bekommen. Die Rückwärtsbewegung, es waren solche Lücken. Ich glaube, für die Abstimmung war das echt der Killer. Ich bin sehr gespannt, wer das jetzt machen wird. Ich glaube, Prass ist ja gestartet in Leipzig. Ich bin echt überfragt. Ich kann gut sein, dass wir da eventuell eine Überraschung sehen am Samstag.
Ja, ich bin sehr gespannt. Aber es wird ja darauf hinauslaufen, dass von diesem 14er-Pool, wo sonst halt, oder ungefähr 14er-Pool, wo du sonst 11 Starter drin hast, jetzt halt der Pool um einen geschrumpft ist. Also ich glaube schon, dass es einer von den Kandidaten sein wird, der sich sowieso die ganze Zeit nah an der Startelf bewegt und dann gegebenenfalls noch ein, zwei andere Shifts stattfinden. Ich glaube jetzt nicht, dass uns da irgendeine Überraschung erwartet im Sinne von, da macht jemand sein Startelf-Debüt am Wochenende. Aber
nee, das nicht. Ich glaube, also vielleicht auch sogar das, also nochmal auf Ranasch bezogen, vielleicht auch so gute Chancen, dass Haidari vielleicht auf die 6 geht und Ranasch doch starten könnte. Also für 10,5 Millionen momentan, Bench, niemals gebe ich den ab an deiner Stelle.
Ja, also ist gut, dass du mich bestärkst, weil ehrlicherweise habe ich vorher so ein bisschen gepanikt heute und gestern mit diesen kranken Marktwerteinbrüchen, dass ich da echt die Leute abgeben muss. Leveling zum Beispiel habe ich jetzt abgegeben, weil das Programm, kommen wir später auch nochmal zu, jetzt echt tough ist so und der auch bodenlos sinkt. Aber Ranac wahrscheinlich jemand, den man noch halten sollte.
Aber was machst du mit dem Geld? Was machst du mit dem Geld? Kannst du das Geld von Leveling nutzen überhaupt?
Ja, also ich war sowieso dick im Minus. Wegen solchen Sachen wie zum Beispiel, ich habe ja gesagt, Ito Kim zum Beispiel in meiner privaten Liga auch. Ich habe in beiden Ligen Leveling abgegeben. Es ist mir, glaube ich, mehr wert gerade, und das sagt schon viel, mit dem Programm jetzt der Bayern und auch mit der Rotation, die da mit Gelbsperren und so vielleicht ins Haus steht demnächst, einen Ito und einen Kim zu halten, als einen Leveling gegen, was haben die als nächstes? Hier Dortmund, Bayern, Hoffenheim, Leverkusen, Frankfurt sind 5 der letzten 7 Gegner. da in so ein Programm irgendwie reinzudiven.
Ja, checke. Ey, lass mal über Gladbach-Heidenheim sprechen. An sich auf dem Papier ein Spiel, wo du, glaube ich, ganz klar auf Gladbach gehen musst. Ich habe mir aber auch mal die Statistiken angeguckt und ich predikte anhand der Statistiken ein Low-Scoring-Game da. Mhm. Gladbach 1,2 Tore im Schnitt die Saison gesehen, Heidenheim eine Kiste im Schnitt, habe aber trotzdem Torgarantie für Gladbach. Gladbach, also Heidenheim erst einmal zu Null gespielt, das ganze Jahr über. Und Gladbach 10-mal zu Null gespielt, sehe ich gerade hier. Könnte eventuell sogar einen, weiß nicht, 1-0, 2-1 maximal. Also ich sehe hier nicht die großen Challenge-Aufsteller, wenn dann Lückenfüller. Siehst du es anders?
Ich finde es super schwer in dem Spiel, weil die letzten Wochen war ich ja immer ein Verfechter davon zu sagen, ey, Heidenheim-Beteiligung in Spielen bedeutet viele Tore, weil volles Risiko, weil den Fans noch mal ein bisschen was geben, jetzt auf der vermeintlichen Abschiedstournee in der Bundesliga. Und eigentlich sehe ich das weiterhin so, aber ich glaube, es ist auch allseits bekannt, dass ich überhaupt kein Fan von dem Spiel der Gladbacher in dieser Saison und auch unter Polanski bin. Deswegen sehe ich nicht so richtig, dass Gladbach die Lücken geil nutzt und aber auch nicht, dass Heidenheim irgendwie auswärts jetzt, wo es relativ safe ist, auch mit dem Abstieg nochmal einen krassen Drive irgendwie so entwickelt. Deswegen, also für mich super, super schwer abzuschätzen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es einfach eine Falle ist, weil ich nicht sehe, dass Gladbach irgendwie Heidenheim krass dominieren würde oder so, wo man eigentlich sagt, ey, Heimspiel, ganz gute Statistik und keine Ahnung, die gewinnen das jetzt 3-0 und schrubben dann 2000er. Das sehe ich einfach nicht kommen, weil ich glaube, dass es grundsätzlich vom Spiel her, von den Spielanteilen her, relativ ausgeglichen sein wird.
Ja, und vor allem Heidenheim ist auswärts so ein anderes Team als daheim. Ich lese dir meine letzten drei Ergebnisse auswärts und dann die letzten drei Ergebnisse daheim vor. Letzten drei Auswärtsspiele von Heidenheim: verlieren 1-0 gegen Augsburg, verlieren 2-0 gegen Bremen, verlieren 1-0 gegen Frankfurt. Also, ja. Sagen, drei Auswärtsspiele ohne eigene Kiste. Die Heimspiele, also kumuliert über drei Spiele, waren es 4 Treffer, die gefallen sind.
Ja.
Heimspiele, die letzten drei: 3-3, 2-4, 3-3.
Shit.
Kannst mir nicht erzählen, ja, dass das Zufall ist.
Ja, nee, das, da bin ich auch am Ende mit meinen Argumenten. Also es spricht schon viel für so 1-0 Gladbach, 0-0, 2-0, 2-1, sowas wahrscheinlich eher in die Richtung. Aber ja, ich glaube, bei mir ist es vor allem so diese Skepsis gegenüber Gladbach, die mich da so ein bisschen schwimmen lässt gerade. Aber neutral betrachtet und so wie du es auch vorgetragen hast, muss man da natürlich eigentlich ja auf Low-Scoring-Game irgendwie managen und aber auch sagen, ey, also ich sag mal, keine Ahnung, einen Skelly für 6 Millionen kannst du mal ganz gut machen da zu Hause. Einen Dix kannst du mal einpacken. Einen Rocco Reitz, der, glaube ich, nach seiner Rutschsperre ganz gut gesunken ist und jetzt sich um die 10 Millionen gerade bewegt, musst du eigentlich auch mal probieren für so ein Spiel. Da sind wahrscheinlich schon die Picks, die du da gehen musst.
Ja, dann haben wir Bremen-Leipzig auch einsehbar. Hier fand ich ganz interessant, dass beide Teams ähnliche Ballbesitzanteile haben auf die Saison gesehen. Also Leipzig durchaus weniger Ballbesitzanteile als ich gedacht habe, zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das so oder ob du es so auf dem Schirm gehabt hast. Und ich fand Bremen erstaunlich heimschwach dieses Jahr. Eine Tordifferenz von -9 in Heimspielen und nur, also 4 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen, ist für mich ein Spiel, wo ich klar auf Leipzig gehen würde. Ich würde eher Leipziger aufstellen als Gladbacher. Also klar, der Marktwert macht die Gladbacher schon wieder attraktiver. Aber ich sag dir, Leipzig ist mehr primed dafür. Also Leipzig als Team macht mehr Kickbase-Punkte als Gladbach am kommenden Spieltag, wäre so mein Takeaway.
Ja, also kann ich mir gut vorstellen. So bei Leipzig finde ich es nur ein bisschen schwer abzuschätzen, wie abhängig sie von Diomond sind oder Diomandé, nennt ihn wie ihr wollt.
Aber sieht ja relativ gut aus auch.
Ja, es sieht wohl wieder ganz gut aus, aber ich weiß nicht, ob man da dann jetzt, weil ganz ehrlich, also dieses, ich meine, du und Julia, ihr habt es kommentiert, der ist, glaube ich, dreimal vom Platz gegangen, musste zweimal behandelt werden, kam jedes Mal auf einmal wieder drauf, so das war einfach komplett falscher Ehrgeiz, was der da probiert hat dann bis zur Pause und kurz danach und ich weiß halt nicht, ob der, ich sag mal, in einem Alter und in einer Reife gerade schon da ist, wo du sagst, alles klar, den schmeißt du rein, der weiß, wie er zu belasten hat und wo dann vielleicht auch finito ist. Oder ob du sagst, den schützt du vielleicht noch eine Woche vor sich selbst, wenn es jetzt so ein bisschen auf Messerschneide ist. Deswegen, ich weiß nicht, wie abhängig sie von ihm sind. Auch so ein Gruder, ne, der ist jetzt halt zweimal komplett explodiert, der ist aber auch schon 5-6 Mal sehr blass geblieben. Und deswegen verliert Leipzig, glaube ich, mit einem Diomandé so ein bisschen Sicherheit, was das Kickbase-Potenzial angeht. Aber alles in allem, ohne da jetzt auch wirklich zu viele Zweifel streuen und hegen zu wollen, sollte man da natürlich auch schon Leipzig sehr im Blick haben in Bremen. Ja.
Ja. Ey, und ich habe gefühlt nur Hottakes heute. Ich habe mir angeschaut, wie Bayern in Freiburg performt hat die letzten Jahre. Nee, und ich lese ja auch hier mal die Ergebnisse vor. Also, sie haben 2 der 3 letzten Spiele gewonnen in Freiburg, aber 1-2, 2-2, 0-1. Daheim gab es teilweise Explosionen und MVP-Performances und war nicht sogar auch All-Time-Record von in der Hinrunde?
Ich weiß nicht mehr.
Ist auch Schnuppe. Ich sag euch nur, das könnte auch eine kleine Falle sein. Also natürlich werden die Bayern da mit viel Ballbesitz und guten Rohpunkten reingehen. Ich schaue gerade noch mal, bevor ich zu irgendeinem Scheiß erzähle, aber Bayern mit Abstand natürlich den meisten Ballbesitz der Liga und Freiburg weniger als 50%. Also Freiburg wird wahrscheinlich gegen die Bayern mit 40, 38 runtergehen. Die Bayern werden da ordentlich Rohpunkten. Ja. Ich wäre nur ein bisschen vorsichtiger bei der Offensive, wenn ich diese Zahlen jetzt gelesen habe.
Ja, check ich. Ich habe gerade übrigens gecheckt, also es war Freiburg 6-2, 11. Spieltag, Olise 686 Punkte. Es ist übrigens absolut pervers einfach nur, wie dieses Spielerprofil von dem aussieht. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Aber ja, also ich sehe, was du meinst und es wäre schon irgendwie so ein Klassiker, weißt du, du hast so einsehbare Startelf, das ist so oft auch bei so Freitagsspielen, dann sagst du, ja, da kannst du krass auf die managen und dann enttäuschen die halt genau in dem Spiel, wo man dann mal diese absolute Sicherheit hatte. Das Ding ist, was wiegt jetzt schwerer, Janni? Dass wir uns die Statistiken der letzten Jahre anschauen und sagen, ja, okay, die Bayern haben sich immer relativ schwer getan in Freiburg. Oder dass wir sagen, du hast am Samstag 11 einsehbare Starter der übermächtigen Bayern diese Saison gegen Freiburg, was diese Saison Mittelklasse-Performance oder also, ich möchte jetzt auch nicht schlechter reden, als sie sind, aber die sehr, sehr weit weg von Bayern-Performances sind. Was wiegt mehr? So am Ende musst du halt schon Vollgas draufgehen, oder?
Ja, du machst es. Ich will nur hier so ein bisschen. Ja, ja. Also es gibt halt auch mehr, es gibt auch noch das Real Madrid-Spiel nächste Woche. Also klar, ich glaube, Freiburg spielt gegen Celta Vigo, glaube ich, ne? In der Euroleague. Nicht richtig im Sinne.
Kann sein, ja.
Also die sind beide, da könnte halt auch früh gewechselt werden einfach. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen ein Bummer werden könnte, halt einfach von Ulis geht in der 60. halt mit 130 Roh raus. So ist halt nicht das, was du dir vielleicht erhofft hast.
Ja. Ja, check ich. Aber wir sind uns einig. Vollgas Bayern, hoffen, dass, wenn man ein paar Bayern stellen kann, diese Serie der knappen Auswärtsspiele in Freiburg endet und man da richtig was mitnehmen kann. Leverkusen gegen Wolfsburg.
Ja, ja, warte, ich will noch eine Prediction von dir. Du hast ja jetzt Kim und Ito, ne? Was erhoffst du dir denn? Was tippst du? Also, wenn heute Abend Szenario. Jonathan Tah spielt heute Abend das Spiel komplett durch.
Ich erwarte gar nichts. Erwarte, dass einer der beiden nächste Woche vielleicht einfach das Spiel auf St. Pauli bekommt, was ich auch
super interessant finde. Ja, aber weißt du ja nicht. Woher willst du es wissen?
Ich weiß es nicht. Ich werde es nicht wissen. Keine Ahnung. Aber es ist trotzdem was, wo, ich sag mal, wenn Upata jetzt Wochenende machen, nächste Woche unter der Woche Real machen und danach die Woche ja schon wieder Real und dann am Wochenende Stuttgart ist, ey, dann sehe ich vielleicht sogar Risiko Ito und Kim reinschmeißen, Alter. Relativ sicher sein, dass einer von beiden safe den Innenverteidiger-Spot bekommt und vielleicht darauf hoffen, dass einer sogar irgendwie links einem Leimer eine Pause gönnen darf. Also ich sehe schon einen Case, dass in den nächsten 2, 3 Bundesligaspielen gut rotiert wird bei den Bayern. Aber du hast natürlich völlig recht, es ist A, mit extremem Risiko verbunden, B, ist es super schwer vorhersehbar und sehr oder relativ unwahrscheinlich, dass diese Woche schon direkt vorrotiert wird nach der Länderspielpause. Aber ja, ich meine, einen Upa auch 4 gelbe Karten, wenn ich es jetzt nicht völlig falsch auf dem Zettel habe. Lass den eine gelbe holen, dann siehst du sehr, sehr gut aus auf einmal mit einem Kim und Ito auf der Bank.
Ey, auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, Upamecano, ich hoffe, ich habe es richtig mitbekommen, der hat doch rot bekommen im Spiel gegen
Brasilien. Ja, aber der wurde sogar früher wieder nach München geschickt.
Also ja, wie krass ist das? Also ich meine, der ist mehr als ready. Also wahrscheinlich eher Tagefahr.
Ja, ja, also Gefahr für dieses Wochenende realistischerweise erstmal gar nicht. Vor allem Blick auf nächste Woche. Ich würde es aber auch nehmen, wenn Kompanie sich da Freitag hinstellt und sagt, oh ja, hier Tah jetzt lange unterwegs gewesen, der hat ein bisschen schlecht geschlafen, vielleicht nächste Woche erst wieder.
Vom langen Weg von Stuttgart, ne? Oder wo spielen die gegen Garmisch?
Ja, ich weiß es nicht. Ist nicht ganz so weit.
Zeitverschiebung. Ja. Yes. Dann haben wir, du hast schon ansprechen wollen, Leverkusen gegen Wolfsburg und da habe ich mir rausgepickt, Leverkusen 60% Ballbesitz, Wolfsburg 45%, gute Rohpunkte. Leverkusen wäre auch ein Team, wo ich ganz klar drauf gehen würde. Hab ja auch eine Torgarantie für Leverkusen ausgesprochen. Der VfL Wolfsburg erst einmal zu 0 und 57 Gegentore. Lecco
mio. Ja, das ist verrückt. Das ist verrückt und ehrlicherweise nach diesem Spiel in Hoffenheim, wo man so dachte, yo, das ist das, was du dir vom neuen Coach erwartet hast. Cleverness, Punkte, Ergebnisfußball, verlierst du danach zu Hause 1-0 gegen Bremen und zeigst auch echt, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da sonst was für eine Euphorie irgendwie ein Brand wäre oder da irgendwie ein krasser Schub, was den Drive angeht, in die Truppe gekommen wäre. Deswegen jetzt in Leverkusen, du hast es gesagt, ich kann es nur bestätigen, musst du voll auf Leverkusen managen. Leverkusen einsehbar schmeckt auch echt, weil du da auch gerade diese Halbposition und teilweise die Schiene, du hast es angesprochen, du managst auf einen Calbreath und hoffst darauf, dass er den Start nochmal bekommt. Man hatte immer diese ganzen Poku, Tillman, Teller, Maser, sonst was Thematiken so. Also so einen Maser mit 100% Startelf-Garantie, auf den hätte ich richtig Bock am Wochenende.
Ja, boah, auf jeden Fall ein Challenge-Aufsteller. Vielleicht sogar ein MVP-Tipper.
Vielleicht sogar ein MVP-Tipp, ja.
Ja. Gut, es gibt aber leider auch Partien, die nicht einsehbar sind. Bench und ist scheiße. Was soll denn das?
Ja, ist tough. Aber es gibt eine sehr, sehr geile am Samstagabend grundsätzlich.
Ja, aber ich sage nur aus neutraler Sicht. Das ist nur aus neutraler, du bist nicht Kickbase-Manager, hast du richtig Spaß am Samstagabend. Ja. Stuttgart gegen Dortmund wird ein geiles Spiel.
Mhm.
Wird Gerassi ausgebuht? Also Anton ja safe, wird Gerassi ausgebuht?
Boah, weiß ich nicht. Ist es immer noch so deep?
Ich glaube, wenn
Gerassi richtig
oder?
Rasieren würde gerade, dann könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, gerade ist vielleicht eher so ein bisschen Genugtuung auf Stuttgarter Seite zu sagen, yo, bei uns die Jungs vorne drin bohren gerade, wie die lustig sind. Und Gerassi hat jetzt mal so eine stabile Delle diese Saison gehabt. Vielleicht hängt man gerade eher emotional so einem stabilen Anton hinterher, als im Gerassi, wo man viel mehr mit Abwanderungsgerüchten und irgendwie Formdellen gerade zu tun hat, als richtig geilem Scorer-Output.
Ja, verstehe ich. Ja, ich bin echt gespannt. Ich bin vor allem, also am meisten bin ich gespannt, wie Stuttgart das defensiv lösen wird. Es gab ja so oft diesen Ansatz, ich bin Mittelstadt-Besitzer, Bench, und ich frage jetzt einfach dich direkt und alle da draußen auch gerne, haut es auch gerne mal in die Kommentare bei Spotify, was mache ich mit meinem Maxi Mittelstädt? Weil eigentlich, wenn ich logisch denken würde, der startet nicht gegen Dortmund. Der hat zwar eine riesen Partie gemacht jetzt zuletzt und wurde auch gelobt, aber so oft, wie der schon rausrotiert ist, ja, die sind nicht mehr international, also die müssen eigentlich gar nicht mehr rotieren, aber Hendricks hat es defensiv immer so gut gegen starke Gegner gemacht, dass ich mir fast einreden würde, Maxi Mittelstädt wird zu 70. reinkommen, wenn sie nicht führen.
Boah, meinst du echt? Ich hätte jetzt gesagt, also ja, es wurde zuletzt dann oft so gelöst, dass er solche Spiele nicht bekommen hat. Und du hattest ja auch dann teilweise so Back-to-Back-Joker-Einsätze von ihm und sowas. Aber ein Mittelstädt, der jetzt nicht mit auf der Abstellungsreise mit dem DFB war, der zu 100% da ist und der eigentlich die letzten zweieinhalb Saisons gezeigt hat, dass der echt ein Top-Linksverteidiger ist. Ich glaube schon, dass du in dem Heimspiel gegen Dortmund auch, also schau dir mal die letzten Spiele von Stuttgart gegen Dortmund an. Das waren eigentlich immer Spiele, wo wir hinterher gesagt haben, ey, spielerisch hat Stuttgart dem Spiel mehr den Stempel aufgedrückt als Dortmund, so, weißt du? Du bist eigentlich seltener in dieser Rolle gewesen, ja, okay, wie gegen die Bayern jetzt super stabil stehen zu müssen und zu wollen. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass du da sagst, ey, zu Hause Vollgas, da willst du dein Spiel durchbringen, du willst jetzt nochmal Ausrufezeichen Richtung Champions League setzen, Mittelstädt Vollgas links.
Okay, ja. Also, ich sag dir ehrlich, ich wüsste nicht, was ich mit meinem Geld machen würde, wenn ich ihn verkaufen würde. Von daher wäre ich ihn wahrscheinlich auch halten. Aber in meinem Kopf startet er nicht Samstagabend. Aber gut, dass du es denkst. Und ich freue mich, wenn er startet.
Ja, also ich würde davon ausgehen, aber ich sehe schon, dass das Risiko, was du ansprichst, aber viel größer ist das Risiko natürlich, wenn wir jetzt mal von einem persönlichen Bias abgehen, was die Flügel angeht, was die Neuen angeht. Einen Elchanus jetzt, ob der mal wieder irgendwie so ein bisschen mehr in Fahrt kommen. Den Demirovic, der einen guten Scorer-Output hatte zuletzt, dann Undav Zehner oder vorne, Führich irgendwie noch mit zur Nazio gefahren, jetzt irgendwie vielleicht weniger Pause als gedacht, einen Leveling noch angeschlagen. Also Stuttgart, Dortmund, Samstagabend zu haben und nicht unter den einsehbaren Partien, ist eigentlich die größte Strafe am Wochenende.
Weißt du, was die größte Strafe wäre, Bench, für dich?
Nee,
siehst nicht. Guckst du Samstagabend das Spiel daheim auf der Couch?
Ich hoffe sehr. Ich habe gerade tatsächlich nicht im Kopf, wie der Samstag aussieht, aber ich hoffe es, ja.
Ich gebe dir ein Szenario. Du als Dortmund-Fan sitzt Samstagabend 18.30 Uhr auf der Couch und Jamie Leveling schnürt einen Doppelpack. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als Fan der anderen Mannschaft zu sein. Du hast einen Spieler in deinem Kickbase-Team verkauft, der dir dann Doppelpack einschnürt. Ich wollte es nur mal mitgeben. Auf eine ruhige Nacht.
Vielleicht gucke ich doch nicht.
Wow, ja.
Nein, das wird nicht passieren. Aber ja, es ist tough. Aber also, ich meine, Stuttgarter Fragezeichen haben wir jetzt aufgezählt. Auf der anderen Seite gehört natürlich auch dazu, wenn wir das Spiel hier besprechen wollen, Girassi zuletzt nicht gesetzt. Macht's Girassi oder Silva? Einen Adeyemi auf einmal ein, zwei
überraschende Starts zuletzt bekommen wieder. Gegen Ex-Verein, Bench. Wenn Girassi da nicht startet, dann würde ich an deiner Stelle nach Stuttgart fahren und Kovac einen Popel aus der Nase ziehen.
Kennst du einen Trainer, der mehr drauf scheißen würde als Niko Kovac?
Muss ich überlegen.
Also Girassi aufstellen, aufzustellen oder nicht gegen Ex-Club?
Ja, nee, ich glaube, es wird schwer, da jemanden zu finden. Der leider recht.
Ja. Ja, nee, aber also auch auf Dortmunder Seite auf jeden Fall viele Fragezeichen. Und also vielleicht einfach nur Frage in deine Richtung, weil ich glaube, damit haben wir das Spiel oder die Vorausbetrachtung dann mehr oder weniger abgehakt. So, wen stellst du auf in so einem Spiel, wen nicht?
Boah, also gefühlt alles, weil, also Entertainment ist das Wichtigste im Leben. Wow, said no one ever. Nee, aber ich sag, also wenn ich das Spiel gucke, dann stelle ich jeden auf. Weil ein Einzelspiel mit Leuten, die du auf der Bank hast, macht ist ja dumm. Ja, ist ja dumm. Gut. Von daher, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte und das Spiel nicht gucken wollen würde, also ich sag dir, bei Bellingham Sabitzer habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ja. Bei Svensson Rierson habe ich ein schlechtes Gefühl. Also Rierson macht Standards eventuell. Obwohl, doch, ey, bei Rierson ein gutes Gefühl. Stuttgart ja sehr standardanfällig, zuletzt.
Also, ich hätte halt gesagt, Dortmunder Innenverteidigung plus Rierson hätte ich ein solides Gefühl, Rest wenig.
Girassi, Ex-Verein, der hast mich immer. Ich persönlich würde aufstellen.
Und dann schön Girassi-Bank.
Ja, genau, dann schön Girassi-Bank. Ja, und sonst bei Stuttgart würde ich wahrscheinlich sogar alles aufstellen. Wie du gesagt hast, ich glaube, da werden auch Ballbesitzanteile werden da eher sein. Bei Demirovic hätte ich ein bisschen Bammel. Nee, ich würde alles aufstellen, glaube ich, bei Stuttgart. Ich würde selbst einen Karasor aufstellen. Ich würde lieber einen Karasor als einen Bellingham aufstellen. Ich würde lieber einen Stiller als einen
Schlotterbeck.
Oh, ei. Ja, nee, weiß ich nicht. Sollen die Leute draußen selbst entscheiden.
Lieber einen Leveling als einen Girassi aufstellen.
Boah, Leveling ist schon, wenn du jetzt Leveling im Team hast, wie geil wäre das? Also Leveling im Team haben, den nicht verkauft zu haben, wäre unfassbar. Also Leveling safe, Leveling MVP.
Ja, wir werden sehen. Also es wird auf jeden Fall ein toughes Spiel. Vielleicht von dir einmal Ergebnistipp. Ich bin ja immer sehr pessimistisch bei Dortmunder Beteiligung, aber dann von dir neutral Ergebnistipp.
4-3 und ich habe den geilsten Abend der Woche.
Boah, das wäre stark. Ja, das wäre sehr geil. Alright, Sunday, Fun Day.
Ja, weiß ich nicht, ob Sunday Fun Day wird. Du hast Samstag, also Sonntag Einzelspiele schauen, Leute. I don't know about that, Alter. Ich sage euch ganz ehrlich. Wir haben, also Union gegen St. Pauli, es geht 1-0 aus für Union Berlin. Und wir haben Frankfurt gegen Köln, was vielleicht 0-0 sogar ausgeht, wenn du Scheiße am Stecken hast. Also Sonntag, nehmt euch was anderes vor. Ich sage euch ganz ehrlich, so geil kann Kickbase nicht sein, dass du die zwei Dinger reinfährst. So viele Spieler von den Vereinen kannst du gar nicht haben, dass du die zwei Spiele einzeln reinfährst.
Das könnte sehr gut jetzt zu so einem Call altern, wo Frankfurt am Sonntag 6-3 gegen Köln gewinnt und du wieder drei Wochen lang für deinen Call geschittet wirst.
Bin ich bereit für. Bin ich bereit für, weil die Chance ist, ich setz noch einen drauf, die Chance ist fast bei null.
Ja, nee, aber sehe ich auch. Also gerade erstes Sonntagsspiel verspricht echt nicht viel. Frankfurt gegen Köln bin ich jetzt sehr gespannt, muss ich sagen. Inwiefern du nochmal die Länderspielpause nutzen konntest, weil in meinem Kopf hast du relativ viele Spiele, also einen gerade wieder fit gewordenen Usun, die Innenverteidigung, wo glaube ich gerade, ja doch, sind schon auch aktive Nationalspieler dabei, aber so auf den ersten Blick diese ganzen Kalimuendos und Co., die Kalimuendos, Usuns und Co., ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht und Usun ist nicht irgendwie mit Nacho doch unterwegs gewesen. Aber, um den Satz jetzt zu Ende zu bringen, ich habe das Gefühl, Frankfurt hatte relativ viele Kaderspieler da, um die Pause jetzt nochmal zu nutzen, weil eigentlich, muss man ja auch so ehrlich sein, Riera, das ist gerade viel Berge, viele Täler, viel auseinandergehende Meinung, aber dieses Spielanteile halten und ein Spiel bestimmen, hat er ja schon wieder deutlich besser reinbekommen. Es war einfach nur offensiv sehr, sehr wenig zuletzt im Vergleich zu dem, was da angekündigt wurde und man vielleicht erwartet hat mit dem Spielermaterial. Aber wenn er da jetzt die Länderspielpause gut genutzt hat, dann bin ich gespannt, was da am Sonntag als Closer gegen Köln zu Hause vielleicht mal machbar ist.
Ja, bin mal gespannt. Ich glaube, das wird nichts, aber ich bin auch sehr pessimistisch den Sonntag gegenüber.
Ja.
Und auch Riera einfach. Der Kollege ist, der triggert mich einfach
ja, Woche für Woche. Ja, ich finde ihn auch ganz, ganz schwierig. Ich weiß auch wirklich nicht, ob ich mich gerade, mein erstes Gefühl war so, yo, die haben nicht viele Nationalspieler, aber du hast eigentlich doch viele unterwegs gehabt, deswegen den Call vielleicht mal noch relativieren an der Stelle, aber trotzdem finde ich es sehr, sehr interessant, ob und inwiefern Riera jetzt mal, wo er mal richtig Zeit hatte, inwiefern er das genutzt hat, weil ehrlicherweise so große Töne, wie der Woche für Woche gespuckt hat, nachdem da teilweise sehr, sehr dürftige Spiele dabei waren gegen Teams, wo du auch gesagt hast, das müssen klare Nummern sein, ist das jetzt eigentlich schon die letzte Chance, die du in der Saison nochmal bekommst, um da richtig was einzupflanzen in dem Team?
Ja, ey, was man statistisch natürlich sagen muss, Frankfurt auf die Saison gesehen 55% Ballbesitz ist eigentlich ein Team, was in meinem Kopf nicht so viel Ballbesitz hat und vor allem ein Heimspiel gegen Köln mit rund 47% Ballbesitz, schon präzisiert dafür, dass eventuell auch mal einen Chaibi, der eventuell starten könnte, einen Brown wieder, auch ein Theat, eine Amanda, ein Kortessig einfach gut rohpunkten könnten in so einem Spiel.
Ja, aber also Frankfurt zuletzt, was meine Wahrnehmung anging, und ich schaue jetzt noch mal rein gerade und check mal ein, zwei Spiele von denen, aber was ich eben meinte, war ja dieses, Riera hat es ja schon wieder besser reinbekommen, den Ballbesitz zu kontrollieren. Und wenn ich jetzt mal die letzten Spiele mir anschaue, verzeiht es mir, wenn man jetzt ein, zweimal Mausklicken hört.
Also Ballbesitz, Frankfurt gegen Mainz, 70%.
So. Und die Ballbesitz, Spiele davor, ja.
Ja. Sorry, Ballbesitz gegen Heidenheim, 66%. Also da wird schon Rohpunkte gefarmt.
Genau, und wenn du halt sagst, ey, insgesamt bist du in der Saison jetzt auf, was hast du gesagt, 55 oder was? Ja. Riera hat das schon ordentlich hochgeschraubt. Da vorne warst du oft mit weniger Ballbesitz unterwegs. Also ist es schon weiterhin ein Team, wo ich sage, ey, ich hätte jetzt gar keinen Bock, da Vollgas drauf zu gehen, ehrlicherweise. Aber es ist ein Team, wo ich sage, ey, wenn du dir jetzt so 3, 4 Kandidaten raussuchen würdest, wo du sagst, ey, die können vielleicht den Rest der Saison nochmal die bisherige Saison so ein bisschen outperformen, was das generelle Level angeht. Wenn Riera es schafft, den offensiven Output zu steigern, dann ist Frankfurt mit am nächsten dran, nochmal einen vernünftigen Step zu machen. So.
Ja. Nee, stimmt. Das ist schon gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, Bench. Trotzdem wird es wahrscheinlich kein Spiel sein, was ich mir als ein Spiel reinziehen werde. Ja, aber spielerisch, rohpunktetechnisch, wenn ich jetzt 2 Frankfurter hätte, wahrscheinlich würde es mir reinziehen.
Ja.
Alright. Restprogramm. Wir haben, das war Spieler 28, der ist auch natürlich Teil dieses Restprogramms. Wir wollen euch abschließend noch einen kurzen Overview geben. Wenn ihr, weiß ich nicht, 3 Werderaner im Team habt, wenn ihr 3 Stuttgarter im Team habt, wenn ihr 3 Hamburger im Team habt, 3 Dortmunder, so macht euch Gedanken. Auf der anderen Seite, wenn ihr 3 Unioner habt, 3 St. Pauli-Spieler, 3 Heidenheimer, so scheiße ist es vielleicht gar nicht. Denn wir haben laut Transfermarkt.de, danke Transfermarkt.de, wir packen den Link auch gerne mal in die Shownotes, weil da gibt es eine richtig geile tabellarische Auflistung von ihr Verein gegen Gegner, Durchschnittsrank und welche Partien kommen noch. Und die zeigt klar, dass der VfB Stuttgart das mit Abstand schwerste Programm hat. Die spielen durchschnittlich gegen Tabellenposition 6,71. Und ich frage dich jetzt, Bench, wir haben Dortmund als Gegner, Dortmund eine Top-Platzierung, trotzdem gehen wir auf den VfB. Ist es nicht scheißegal, gegen wen Stuttgart spielt?
Ja, also ein Stück weit schon. Ich finde halt vor allem auch die Struktur des Restprogramms da interessant, weil du hast jetzt schon angesprochen, du hast erst Dortmund, hast dann Back-to-Back-Heimspiel, nochmal Heimspiel gegen Hamburg und dann hast du halt in den letzten 5 so Bayern, Werder, Hoffenheim, also Werder jetzt mal ausgeklammert, aber Bayern, dann Werder, dann Hoffenheim, Leverkusen, Frankfurt. Und ich glaube schon, dass Stuttgart die Mehrzahl dieser Spiele relativ dominant gestaltet und dann auch ordentlich punkten wird. Aber trotzdem ist das Risiko, dass du halt 2, 3 schwächere Spiele bei diesen letzten 5 dabei hast, schon relativ hoch. Und deswegen wäre ich eher dabei zu sagen, ey, wenn man ein gutes Gefühl jetzt gegen Dortmund hat, dann nimmst du Dortmund-Hamburg noch mit und überlegst danach halt vielleicht vor Bayern nochmal umzusatteln, wenn du die Gelegenheit bekommst. Ich habe in der Länderspielpause direkt meinen ersten Overpay mal mit 3 Millionen drüber oder so bei El Hanous gesetzt, weil ich den einfach als Spieler so geil finde und mir eigentlich relativ sicher bin, dass er sich kurzfristig wieder in die erste Elf spielt die nächsten 2, 3 Wochen. Habe aber danach das Programm gesehen und mein Gefühl war kein gutes danach. Also, wie gesagt, ich bin eher der Meinung, wenn du jetzt Undav und Co. noch hast, den kannst du auch komplett durchziehen. Also, wie du schon sagst, am Ende ist es wahrscheinlich bei weniger Teams egaler als bei Stuttgart in dieser Liga, gegen wen sie spielen. aber so ein UNDAF ist jetzt vielleicht halt keine 35, 40 Millionen mehr wert bei den letzten 5 Spielen, beginnt mit Bayern.
Ja, ey, finde ich cool, gut formuliert, Bench. 3 Teams, wo ich eher vorsichtig wäre, sind eigentlich die Nordteams. Ja. Bremen, das zweitschwerste Programm, Hamburg, das drittschwerste Programm und der VfL Wolfsburg, das fünftstärkste Programm, sind für mich 3 Teams, wo ich jetzt, du hast ja meistens so einen Teamaufbau von, ich habe meine 7, 8 Dauerstarter und 3, die ich vielleicht so, oder 2, 3, die immer so ein bisschen durchrotieren. Wenn 2, 3 von diesen durch, also wenn du Vuskovic hast, er ist ein Dauerstarter, zieh durch. Wenn du einen Schmied hast, Dauerstarter, so be it. Aber Rotationsspieler in deinem Kickbase-Kader von Bremen, Hamburg und Wolfsburg machen nach diesem Programm gar keinen Sinn mehr.
Nee, macht keinen Bock. Würde ich auch komplett unterschreiben, brauche ich gar nicht mehr zu einhaken, machst du nicht.
Ja. Ey, im Mittelfeld, nur um alle Vereine hier mal genannt zu haben, also ein solides Programm, Leverkusen spielt gegen Platz 9, durchschnittlich genauso wie Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg, Augsburg, Gladbach zwischen 9 und 9,5, Mainz gegen Tabellenplatzierung Nummer 10 durchschnittlich, Köln genauso. Jetzt wird's schwerer. 10 ist ja so ein bisschen der, oder 9 ist eigentlich der Durchschnitt, aber Mainz hat ein vergleichbar gutes Programm, Köln auch. Jetzt kommen die richtig geilen Programme, Leute. Und Leipzig, Bayern sind wahrscheinlich die 2 Teams, die qualitativ eh krank sind, die einfach nochmal ein sehr einfaches Programm haben. Leipzig spielt gegen 10,43 Tabellenplatz, Bayern gegen 12,57. Das ist Wahnsinn. Die Bayern, ey, da würde ich sogar sagen, kannst dir neuer kaufen, da sind die zu null Boni wertvoll genug.
Ja, also würde ich auch komplett mitgehen. Leipzig auch, wenn man sich das Programm anguckt. Bremen, Gladbach, Frankfurt, Union, Leverkusen, St. Pauli, Freiburg. Also da hast du nochmal mit gegebenenfalls Frankfurt und vielleicht Leverkusen 2 Teams, wo du sagst, yo, ist Augenhöhe. Aber du sagst schon ganz richtig, also die beiden Teams, die und die Bayern, wo wir jetzt nicht nochmal aufs Programm eingehen müssen, aber da ist eigentlich nur noch Stuttgart als Brocken dabei, sind am interessantesten. Deswegen, also auch einen Kim, wo wir eben beim Thema waren, sinkt bodenlos gerade. Aber es ist wirklich, bei den Spielern ist es das, glaube ich, wert, da jetzt mal ein bisschen Schmerzen zu ertragen die nächsten Tage. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass du jetzt die beiden Realspieler hast. Wenn du dann weiterkommst, kommt der nächste Brecher in der Champions League. Und dann wird die Bundesliga in den letzten 3, 4, 5 Spielen für die Bayern, Pokal übrigens auch noch drin, gegebenenfalls Halbfinale und Finale, die Bundesliga wird dann die Rotationsspielwiese für die Bayern werden. Das ist so, das wird so sein. Da wird es vielleicht noch mal eine Top-11 gegen Stuttgart geben, vielleicht auch in 1, 2 anderen Spielen, aber es ist völlig nachvollziehbar und das ist auch nichts, wo man dann irgendwie wieder über, keine Ahnung, Wettbewerbsverzerrung in den letzten Wochen sprechen wird oder sonst was oder sprechen müsste. Aber für die Bayern müssen Pokal und Champions League einfach Priorität sein, wenn das Polster in der Bundesliga weiterhin groß genug ist. Und dann hast du halt jetzt irgendwie Freiburg, St. Pauli, dann hast du halt die letzten 3 Spiele Heidenheim, Wolfsburg, Köln. Und wenn du da mal einen Kim, einen Ito, einen Lennart Kahl nochmal für 1, 2 Spiele vor der WM oder so mitnehmen kannst, es könnte sehr, sehr wertvoll werden.
Well said. Und die 3 Nordteams, die wir vorhin schlecht geredet haben, haben natürlich auch Gegenspieler. Denn so sehr ich keinen Bock hätte auf, was soll ich sagen, Wolfsburg, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen, Wolfsburg, Bremen und Hamburg, so sehr fände ich dieses Spiel, den Spielplan so interessant bei Heidenheim, St. Pauli und Union Berlin. Union Berlin, das Team, was das einfachste Programm, wenn man nur nach Tabellenplätzen geht, die spielen durchschnittlich gegen Platz 13. Digga, was? Union eigentlich für mich ein Team, ich habe gesagt, IVs Keeper. Jetzt hast du mit dem Diogo Late wahrscheinlich einen preiswerten Starter da erstmal, den will ich auch weitergehen. Ist für mich aber auch was, wo ich eventuell dann sogar sagen würde, ey, macht ein Illich vielleicht Sinn? Weil einfach gegen die unteren Teams eventuell, ja, du atmest durch, ich auch, aber warum nicht mal gamblen?
Ja, ey, kann man auf jeden Fall probieren. Das ist halt das Ding, dass ich bei Union so, weißt du, du hast ein Matchup, Union gegen Heidenheim und wir sagen so, ja, da muss man auf Union managen, aber macht nicht mal da krass Spaß. So, du wirst Union gegen Wolfsburg auf Platz 17 gerade haben und wir werden da stehen und sagen, ey, so, ja, Spiel Union gegen Wolfsburg, das wird Union schon versuchen, über die Effizienz wieder und ein paar Nadelstiche zu ziehen, so, weißt du, deswegen, jedes Spiel für sich betrachtet, sehe ich halt mit Auswärtsspiel in Heidenheim, Auswärtsspiel wohlgemerkt, eine Partie, wo ich sage, yo, da will ich schon klar für Union plädieren. Aber zu Hause gegen Pauli? Keine Ahnung. Also ja, kann man machen, muss man nicht. So, dann zu Hause gegen Wolfsburg? Kannst du machen, musst du nicht. Auswärts Leipzig? Auf keinen Fall. Zu Hause Köln? Ja. Kannst du, musst du nicht. Auswärts Mainz? Kannst du, musst du nicht. Also Ich check's schon und das Programm spricht natürlich eine Sprache, dass halt sehr viel kann man machen dabei ist und du halt seltenst mal einen Case hast, wo du sagst, ey, auf keinen Fall irgendwie Unioner aufstellen. Deswegen jetzt einen günstigen Late zu holen, ey, da bist du gut aufgestellt für den Rest der Saison. Aber weiß ich nicht, also jetzt so bei so einem Ilic hart reinzugehen, mit der Quote, die er dieses Jahr hat, was Tore und so angeht, da muss er schon seine 5 Buden machen, dass du da wirklich richtig was rausholst.
Ja, das stimmt. Reality-Check vom Bench.
Ja, ja. Schwierig. Aber ja, also jetzt zuverlässige Unioner zu holen, dann musst du sie nicht mehr abgeben diese Saison. Das kannst du auf jeden Fall sagen.
Ey, das stimmt, das stimmt. Das ist auch ein Takeaway. Das ist auch ein Takeaway, Bench. Ey, ich habe mir heute für den Einkaufswagen was überlegt. Denn dieses Programm mischt ja vielleicht so ein bisschen was durcheinander bei uns Managern. Ich habe mir heute Spielerduelle für dich rausgesucht, Bench, die du einfach mal aufgrund dieses Programms callst. Heißt, welcher dieser Spieler macht mehr Kickbase-Punkte bis zum Saisonende? Spielerduell Nummer 1, Ragnar Ache oder Serhou Guirassy?
Okay, das ist krank. Aber ich gehe mit Guirassy. Kannst nicht machen. Den Ragebait gebe ich dir nicht.
Amiri oder Musiala?
Amiri.
Gruder oder Führich?
Führich.
Was? Wirklich? Okay, ich darf nicht reagieren.
Ich finde, Führich ist so gut in Form bis jetzt in diesem Kalenderjahr. Und Gruder ist halt zweimal explodiert und sonst, also viel Bauchgefühl, aber ich glaube, Führich wird noch eine bessere Rolle Rest der Saison spielen, trotz der starken Gegner.
Hauke Wahl oder Marco Friedl?
Hauke Wahl.
Ragebait.
Nee, ey, aber war letzten Spiele auch sehr, sehr solide unterwegs. Also der hat da 2, 3 80er, 90er grüne Balken gehabt. Das war, ja, kann man sich schon reinpacken.
Okay, letztes Duell. Jogolate oder Amanda?
Jogolate. Ich habe beide, aber mit dem Programm Jogolate, der wird immer seine 70 bis 100 machen. Amanda und Frankfurt, ja, schwierig. Der hat wieder da. Wer weiß, wie es sich da entwickelt.
Okay, stark, Bench. Cool. Danke dir. Das war's schon. Wir haben heute, obwohl wir keinen MVP-Tipp hatten, einen MVP-Tipper. Denn, und das ist wichtig, Leute, hört jetzt zu. Nicht, dass ihr davor nicht zugehört hättet, ihr Podcast, aber hört trotzdem mal genauer zu. Es ist, wir haben ja wöchentlich diesen MVP-Tipp, auch diesen Freitag wieder. Auch wenn Karfreitag ist, er kommt Freitagmorgens, ihr könnt den ganzen Freitag abstimmen, ihr könnt den ganzen Samstag abstimmen, wen ihr tippen wollt. Wichtig ist, wir werten das immer mit einem Tool aus. Also nicht so, dass ich oder Bench oder wer auch immer da Montagmorgen sitzt und sich jeden Kommentar einzeln durchliest. So, ich glaube, das waren die ersten MVP-Tipps ganz früher. So war das damals, das weiß ich noch. Aber da haben wir auch, keine Ahnung, 100 Leute maximal abgestimmt. Inzwischen ist es so, dass wir ein Tool haben, was es auswertet. Und da geben wir nur den Spielernamen ein, den Nachnamen des Spielers. Und dann zieht es quasi alle richtigen Tipper raus. Und dann wird gefiltert nach Punkten, wer am nächsten dran war. Wir haben heute jemanden, der letzte Woche Serge Gnabry auf den Punkt richtig getippt hatte, aber durch diesen Filter nicht berücksichtigt wurde, weil er nicht Gnabry geschrieben hatte, sondern Serge. Und weil wir einfach gesagt, also eigentlich, ey, Digga, du hast den Nachnamen des Spielers nicht verwendet, bist raus, so haben wir das in der Historie kommuniziert und gehandhabt. Trotzdem ist der liebe Lukas an uns reingetreten und hat gesagt, ey Leute, scheiße gelaufen, hab Serge getippt, was los? Er wusste es nicht. Wir nutzen Lukas heute als Autor des Podcasts, der es sich auf jeden Fall verdient hat, der auch eine hochqualitative Memo geschickt hat. Ich weiß nicht, ob der selbst Podcaster ist, aber das hört sich sehr gut an. Als Beispiel und Erinnerung für alle da draußen, schreibt den Nachnamen des Spielers in die Kommentare. Kein Vorname, kein Spitzname. Also Szenario bei Diaz, schreibt nicht Lucho 412, schreibt Diaz.
Ja.
That's it. Das war's.
Wir haben heute ein Exempel an Lukas statuiert.
Ja. Der arme Lukas muss jetzt ausbaden, aber der hat eine schöne Meme gemacht. Bench, cool, geil, dass du wieder zurück bist aus dem Urlaub. Wir hören uns hier nächste Woche und sprechen über den MVP. Wer wird MVP?
Wir werden nächste Woche über Ibo Maser sprechen.
Nee, ich glaube, wir werden hier ausführlich über Jamie Leveling reden. In diesem Sinne, haut er rein.
Servus, liebe Kickbase-Community. Nach gefühlt über 100 Versuchen habe ich es nun endlich auch mal geschafft, den Spieltags-MVP richtig zu tippen. 398 Punkte habe ich beim Serge gecallt. Leider habe ich aber auch nur Serge kommentiert, was mir fast zum Verhängnis wurde, da die Kommentare nur nach den Nachnamen gefiltert werden. Aber umso schöner, dass ich jetzt doch noch ein paar Worte an euch richten kann. Ich grüße zuallererst mal meine Kickbase-OGs, Martin und Nico, mit denen die wunderschöne Kickbase-Reise damals noch mit dem Namen Kickstar begann, vor über 10 Jahren in der 11. Klasse. In der Super League, meiner einen Liga, läuft es in diesem Jahr überhaupt nicht. Mein größtes Erfolgserlebnis ist, dass ich mittlerweile nicht mehr die rote Laterne habe. Ich drücke Marvin die Daumen, dass er den Stefan noch holt. Das Titelrennen ist noch extrem spannend. Ich muss sagen, zum Glück haben wir die Regel, dass es für jeden Spieltagssieg auch nochmal extra 5 Euro gibt. Weshalb alle höchst motiviert sind und auch bis zum Schluss durchziehen, inklusive mir natürlich. Grüße gehen auch raus an meine andere Liga, in der ich auf Platz 4 bin und auch noch auf den ersten Platz schiele. Ich hoffe im restlichen Verlauf, mich hoffentlich noch auf die 1 zu schieben. Vorbei an Roberto Halos und Udo der Schlechter. Die heißen wirklich so. Und Shoutouts auch an Paul aus der Liga, der abgeschlagen letzter war zur Hinrunde und dennoch eine überragende Rückrunde hinzaubert. Ich glaube sogar Rückrundentabelle auf der 1 ist, ohne sich aufzugeben. Ein Vorbild, wie man Kickbase bis zum Schluss durchzieht. In diesem Sinne, bleibt weiter fleißig, ganz liebe Grüße und hoffentlich hört man sich bald wieder.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, deinem Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Sollte dir diese Episode gefallen haben, lass es gerne andere wissen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Noch nicht genug von Kickbase? Schau gerne mal auf Instagram vorbei. Bis gleich.